Montagabend und willkommen zu Beide Seiten Live.
Wir hoffen, Sie hatten einen schönen ersten Tag, haben den ersten Tag der Woche gut hinter sich gebracht, denn Montage, wir kennen das auch, sind oftmals besonders schwierig.
Ja, dem ist definitiv so. Aber bevor wir Ihnen jetzt wieder beide Seiten zu den Themen des Tages aufzeigen, müssen wir über das schreckliche Verbrechen berichten, das sich heute im Mühlviertel abgespielt hat.
Ein Amoklauf hält da das Mühlviertel derzeit in Atem. Ein Mann erschießt heute mindestens zwei Menschen. Den gesamten Tag über läuft da schon eine Großfahndung. Der Verdächtige soll gefährlich und bewaffnet sein. Mit Hubschraubern und einem Großaufgebot an Einsatzkräften läuft da heute schon die Fahndung den ganzen Tag. Gesucht wird dieser Mann Roland Drexler. Sein Bild veröffentlichen Sie auf Ihrer Fahndungsaussendung. Der Verdächtige soll ein Jäger sein und soll laut Polizei mindestens zwei Menschen getötet haben. Eines der Opfer soll der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau sein.
Ja, und für uns berichtet jetzt aus Oberösterreich unsere Kollegin und Chefreporterin der Chronik, Magdalena Punz. Wir schalten an dieser Stelle jetzt live zu ihr. Magdalena, gib uns doch bitte einen kurzen Überblick. Welche neuen Informationen gibt es jetzt rund um diesen Fall und konnte der mutmaßliche Täter schon gefasst werden?
Wir sind hier beim Gemeindeamt in Altenfelden. Hier nur unweit von diesem Ort gab es die erste Leiche, den ersten Tatort. Man hat sich jetzt von Seiten der Polizei und der Spezialkräfte hierher verlagert, denn natürlich müssen die Einsatzkräfte auch sich ein bisschen ausruhen. Man muss die Teams austauschen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Denn, und jetzt komme ich zu deiner Frage, der mutmaßliche Doppelmörder ist nach wie vor nicht gefunden worden. Das bedeutet, man geht immer noch allen Hinweisen nach. Man sucht hier akribisch danach, diesen Mann fassen zu können. Es ist so, dass man hier sehr viele Spezialkräfte im Einsatz hat, denn der Mann gilt als gefährlich. Er soll weiterhin bewaffnet sein, also mit der Waffe, mit der er auch die beiden Männer getötet haben soll, weiterhin unterwegs sein. Also die Situation ist nach wie vor eine sehr, sehr angespannte und die Suche geht natürlich auch in den Nachtstunden weiter.
Magdalena, geht da für die Allgemeinheit, geht da für die Anwohner, die Bewohner auch von Kirchberg ob der Donau und Umgebung eine Gefahr aus von diesem Mann, beziehungsweise gibt es da auch Anweisungen der Behörden, wie sich die Menschen vor Ort verhalten sollen?
Ja, absolut. Denn natürlich die Sicherheit der Menschen hier in der Umgebung, in den betroffenen Gemeinden, die muss natürlich vorgehen. Es gab hier die Empfehlung, nur so wenig vor die Türe zu gehen, wie man auch wirklich muss. Das heißt, im besten Fall bleibt man eigentlich zu Hause, verbarrikadiert sich. Das ist eigentlich das, was man hier als Empfehlung rausgegeben hat. Sollte man aber zum Beispiel dem mutmaßlichen Täter hier irgendwo begegnen, ihn mit dem Auto sehen, es gibt ja ein Foto, es gibt einen Namen, es gibt eine Beschreibung vom Auto, dann soll man unbedingt den Notruf wählen und den Mann nicht ansprechen, da er eben als gefährlich gilt. Und zu deiner Frage, geht hier auch eine Gefahr für die Öffentlichkeit aus? Die Polizei hat hier gemeint, sie gehen nicht davon aus, dass er willkürlich irgendwie herumschießen könnte, unbeteiligte Personen hier bedrohen könnte oder auch irgendwie verletzen könnte. Davon geht man nicht aus, aber wissen tut man es natürlich zu 100% nicht. Denn das Motiv ist aktuell noch Spekulation, muss man sagen. Es ist so, dass die Opfer wie auch der Täter im Jagdmilieu tätig gewesen sind. Die kannten sich schon sehr, sehr lange Zeit. Und hier gab es immer wieder Konflikte rund um Befugnisse von der Jägerei. Also es hat hier zuletzt auch das Gerücht gegeben, das haben wir ebenfalls hier im Ort gehört, dass die Jagdkarte dem mutmaßlichen Täter entzogen werden sollte und daraufhin sei eben ein Streit eskaliert. Was man auch hört, ist, dass es hier wohl noch weitere, sage ich jetzt mal, Feinde von dem Mann geben könnte. Da haben wir sogar wirklich auch Namen gehört. Wir wissen auch, dass einige Personen im Umfeld des Mannes seit heute Vormittag auch Personenschutz, Polizeischutz haben, weil die Situation eben weiterhin eine angespannte ist. Also man sollte sich hier ganz, ganz klar an die Anweisungen der Polizei halten. Also das bedeutet nochmals zusammengefasst, wer nicht vor die Türe gehen muss, sollte das nicht unbedingt machen. Sollte man irgendwelche Hinweise haben, auf jeden Fall die Polizei informieren und wenn man der Person auch tatsächlich irgendwie begegnen sollte, keinesfalls ansprechen, sondern den Notruf wählen. Denn der Mann, ich wiederhole es nochmal, gilt als gefährlich und soll weiterhin eine Waffe mit dabei haben.
Aber Magdalena, wie lange wird denn der Einsatz jetzt heute noch dauern? Geht der jetzt noch bis in die Nacht hinein?
Ja, definitiv. Man wird hier nicht einfach aufhören, nur weil es dunkel geworden ist, nach dem Mann zu suchen. Man hat hier natürlich auch Equipment, Nachtsichtgeräte. Soweit wir wissen, dürfen aber keine Hubschrauber aktuell im Einsatz sein, weil es eben nur einen speziellen Hubschrauber offenbar aus Salzburg gibt, den man anfordern hätte können, beziehungsweise der halt in der Nacht fliegen kann. Dieser dürfte nicht unterwegs sein, zumindest hören wir ihn nicht. Aber der Einsatz geht natürlich noch die ganze Nacht, denn man muss natürlich das große Ziel hier verfolgen. Und das ist ganz klar, diesen Mann, diesen mutmaßlichen Doppelmörder so schnell als möglich zu fassen.
Vielen Dank, Magdalena Punz, für diese Live-Berichterstattung, und alle weiteren Details und Informationen finden Sie selbstverständlich wie immer auch auf unserer Homepage auf puls24.at.
Und wir kommen damit zu dem Teil, wo wir beide Seiten beleuchten wollen. Heute geht es um folgende Themen. Wir sprechen über den umstrittenen Besuch im Parlament beim frisch gewählten FPÖ-Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz. Das ist nämlich Viktor Orban, der dazu Besuch sein wird. Außerdem geht es um die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP. Und es geht um einen Milchstreit und darum, ob Österreichs Landwirte fair entlohnt werden.
Und wir wollen beide Seiten aufzeigen, so wie auch unsere Sendung heißt. Und dementsprechend haben wir da zu jeder Seite auch unsere internen Gäste. Und zwar zum einen ist das Alina Nahle aus unserer Puls24-Redaktion und zum anderen ist das Manuela Reidl, auch von uns, von der Puls24-Redaktion.
Wir starten mit Viktor Orban, der als mögliche Provokation im österreichischen Parlament geladen ist. Das werden wir gleich besprechen, wie das einzuordnen ist.
Ja, und die österreichische Neutralität als möglicher Stolperschein bei den Koalitionsverhandlungen, die wird eben auch Thema sein. Und auch der Streit um den Milchpreis als mögliches Thema beziehungsweise hier Streit zwischen einem Großkonzern und einer Supermarktkette und eben den heimischen Bauern.
Wir starten allerdings mit Viktor Orban im Parlament und der Frage ist das einfach ein Gebot der Höflichkeit, ihn einzuladen oder nicht? Und diese Frage, die leite ich gleich weiter an dich, Manu. Ist das ein Akt der Provokation des frisch gewählten Nationalratspräsidenten der FPÖ, Walter Rosenkranz, hier Orban einzuladen?
Man kann durchaus argumentieren, ja, es ist ein Akt der Provokation. Wie komme ich auf diese Stellungnahme, beziehungsweise wie kann man es argumentieren? Ich glaube, man muss den Viktor Orban ein bisschen erklären. Na, man vergisst immer so viel. Man denkt, dieser Mann gewinnt Wahlen, das ist ein erfolgreicher Politiker. Ja, das stimmt. Aber die Wahlen in seinem Land, in Ungarn, wo er seit vielen, vielen Jahren fast festgepickt ist im Regierungschefsessel, die sind zwar frei, aber nicht fair. Und Viktor Orban unterdrückt Medien. Viktor Orban unterdrückt Nichtregierungsorganisationen. Viktor Orban hat in so vielerlei Hinsicht die Demokratie ausgehebelt, sodass kritische Stimmen, die ihn kritisieren würden, praktisch nicht vorkommen im öffentlichen Diskurs, beziehungsweise es sehr, sehr schwer haben, Unterstützungsgelder zu bekommen. Er hat schon Wahlen bestritten mit wirklich himmelschreiendem Antisemitismus, indem er irgendwelche Verschwörungsmythen plakatiert hat. Also er ist eine durchaus problematische Person, und Walter Rosenkranz ist nun einmal der gerade erst frisch gewählte freiheitliche oberste Vorsitzende unseres Parlamentes. Also der sollte eigentlich die Demokratie und alles, was dazugehört, hochhalten. Und es ist durchaus ein provozierendes Zeichen, dass er sich als erstes mit Viktor Orban treffen möchte. Er begründet es natürlich damit, dass er sagt, Viktor Orban will dazu beitragen, darüber zu sprechen, wie man Frieden stiften kann in der Ukraine, was auch insofern ein bisschen cringy ist, um es jetzt mal in der Jugendsprache auszudrücken, als Viktor Orban als einer der größten Putin-Versteher Europas gilt. Also der ist ihm freundschaftlich verbunden, macht daraus auch überhaupt keinen Hehl und hat größte Schwierigkeiten damit einzugestehen, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, der russische Machthaber, ein Aggressor ist, der ein anderes Land einfach überfallen hat. Also insgesamt ist es durchaus problematisch, Viktor Orban zu behandeln wie irgendeinen anderen Regierungschef aus irgendeinem anderen EU-Land, weil das ist er schlicht und ergreifend nicht.
Wenn ich hier schon einhaken darf, ich weiß, es kommt gleich eine Frage. Man kann aber auch von der anderen Seite argumentieren, Walter Rosenkranz ist nicht der erste hochrangige Politiker, der sich mit Viktor Orban trifft. Es gab auch viele andere, so wie zum Beispiel der noch Bundeskanzler Karl Nehammer, der ihn getroffen hat, oder Präsident Macron aus Frankreich, und sogar der Papst hat Viktor Orban schon in Empfang genommen. Das ist jetzt eine, kann man argumentieren, zweischneidige Sache, dass gerade Walter Rosenkranz von der FPÖ dafür scharf kritisiert wird.
Ich würde gar nicht sagen, dass es das FPÖ-Thema ist. Ich würde sagen, es kommt auf die Funktion an. Natürlich, wenn ich Regierungschef bin selber, muss ich Kontakt zu Viktor Orban haben. Der sitzt ja in der Runde der Staats- und Regierungschefs in der EU. Wenn Viktor Orban der große Problembär in Migrationsfragen ist, denn das ist ja der Mann, der uns Asylwerber einfach weiterschickt, weil in Ungarn gar kein Asylantrag angenommen wird, dann muss ich natürlich als Vertreter österreichischer Regierung mit dem reden, weil es Sachen zu klären gibt. Mit was für einer Berechtigung wird der aber im Parlament empfangen. Also da als eine Demokratie mit Füßen treten.
Da wird ja auch von der anderen Seite gemunkelt, dass er sich eigentlich selber eingeladen hätte.
Genau, man kann jetzt auch argumentieren, es ist nicht so, dass Walter Rosenkranz ihn eingeladen hätte. Man muss erst mal sagen, warum ist der Ministerpräsident von Ungarn überhaupt in Wien? Und der Grund dafür ist eine Veranstaltung vom Schweizer Journalisten Roger Köppel. Von der Weltwoche wird das veranstaltet und da wird Viktor Orban zusammen mit Altkanzler Gerhard Schröder aus Deutschland im Empfang genommen und da wird über Geopolitik gesprochen. Und angeblich, so sagt es Walter Rosenkranz, hat sich Viktor Orban selbst eingeladen. Da hat er auch am Wochenende ein Interview dazu gegeben. Vielleicht können wir uns das kurz anhören.
Dann hat er erst relativ kurzfristig nach meiner Wahl gesagt, er gesagt hat, aha, jetzt gibt es einen neuen Parlamentspräsidenten, den würde ich gerne kennenlernen, ich würde ihn gern besuchen und das entspricht an sich meinem Naturell und eigentlich auch der Aufgabe, die ich als Präsident habe, dass ausländische Repräsentanten, Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Parlamentspräsidenten, wenn sie mich treffen wollen oder umgekehrt, wenn sie mich einladen, dass es bei mir die Höflichkeit gebietet, das protokollarisch auch entsprechend zu machen.
Also ein Gebot der Höflichkeit, sagt der Nationalratspräsident. Manu, was ist denn ein Argument der Gegenseite? Wie wird das denn gegenargumentiert?
Ich lasse einfach die Gegenseite sprechen. Es gibt sehr viel Unmut innerhalb des Parlamentes. Also andere Abgeordnete sind ganz und gar nicht glücklich darüber. Die wollen Viktor Orban im Hohen Haus in Österreich nicht empfangen. Einer von jenen kommt von der SPÖ und ist Jörg Leichtfried. Bitteschön.
Ich halte es für unerträglich, muss ich ganz offen sagen, dass der erste ausländische Gast im Parlament ein Politiker ist, der die Europäische Union zerstören möchte, der die Demokratie abschaffen möchte und der im Wesentlichen ein Vasall Russlands ist. Also das ist absolut No-Go eigentlich.
Also ein No-Go, sagt der Jörg Leichtfried von der SPÖ. Das heißt, wir fassen zusammen, wie bei jedem Thema gibt es zwei verschiedene Sichtweisen, zwei Seiten. Die eine Seite sagt, es ist also ein No-Go, dass hier tatsächlich auch Viktor Orban als doch sehr umstrittener Regierungschef der Erste ist im Parlament. Die andere Seite sagt,
es blieb quasi auf nichts anderes übrig.
So ist es.
Weil er sich selbst eingeladen hat. Gut, vielen Dank jetzt einmal vorerst für dieses Thema. Wir kommen aber gleich zum nächsten polarisierenden Thema. Schwarz-Rot-Grün, Schwarz-Rot-Neos. Die Suche nach einer Koalition, die ist bereits in vollem Gange. Und am Freitag gab es das erste Sondierungsgespräch zwischen der ÖVP und der SPÖ.
Durchgedrungen ist dann nicht viel, nichts Genaues weiß man nicht. Was wir jedoch sehr wohl wissen, das ist, dass die Verhandlungen alles andere als einfach sind und werden, denn die beiden Parteien könnten unterschiedlicher kaum sein.
Und auch beim Thema Sicherheit und Neutralität scheinen sich die beiden zwar auf den ersten Blick einig zu sein, beim genaueren Hinsehen wird aber schon auch deutlich, dass sie diese unterschiedlich auslegen und auffassen.
So ist es, Alina. Ich fange mal bei dir an. Was ist es denn, was die ÖVP da auch in Sicherheitsfragen als besonders wichtig einstuft?
Die ÖVP hat ja schon im Wahlkampf Sicherheit eigentlich als ihr wichtigstes Wahlkampfthema erklärt. Und das ist bei Ihnen sehr vielseitig. Wir können da vielleicht später noch dazu sprechen, was das alles umfasst. Aktuell ist aber sicher das größte Thema, auch weil auch gerade erst der Nationalfeiertag war, die Verteidigung des Landes Österreichs und wie das auch mit der Neutralität zusammenpasst. Was sich Karl Nehammer wünscht, und die ÖVP steht da natürlich auch dahinter, ist eine stärkere Landesverteidigung. Also da soll ganz konkret mehr Geld ins Bundesheer gesteckt werden. Da wird von 2% des BIPs gesprochen. Und dieses sehr umstrittene oder vergangen sehr umstrittene Projekt, nämlich Sky Shield, das möchte die ÖVP auch in Angriff nehmen. Vielleicht können wir uns kurz anhören, was Karl Nehammer dazu sagt.
Wir sind militärisch neutral, aber wir sind nicht neutral, wenn es darum geht, Verbrechen zu benennen und auch wenn es darum geht, dass dort hingesehen werden muss, wo tatsächlich Unrecht passiert.
Karl Nehammer damals gesagt, dass es auch um die Neutralität gegangen ist von Österreich in Bezug auf die Ukraine und dass man da eben sehr wohl auch unterstützt. Aber es gibt da noch einen zweiten OT bzw. einen zweiten Zuspieler von Seiten Karl Nehammers. Vielleicht können wir den an dieser Stelle jetzt nochmals nachspielen.
Worum es uns geht, ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, für die Zukunft abzusichern in einer guten europäischen Initiative. Und es bedeutet eben auch, dass unsere Neutralität ein Stück wehrhafter wird, als sie es jetzt schon ist.
Genau, Karl Nehammer sagt da eben, Sky Shield ist ein gutes Projekt. Das wurde aber in der Vergangenheit auch kritisiert. Warum ist das so? Natürlich, weil Österreich als neutrales Land neutral bleiben muss, militärisch. Jetzt wird aber oft so argumentiert von dieser Seite, dass gesagt wird, das ist aber eine europäische Initiative unter der Leitung Deutschlands und kein NATO-Projekt. Deshalb funktioniert es ganz schlecht.
Jetzt möchte die ÖVP also das Budget auch verdoppeln fast, weil bis jetzt sind es ein bisschen weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts, die für Militärausgaben in Österreich ausgegeben werden. Die SPÖ hat ein bisschen andere Prioritäten, was das betrifft, Manu.
Also bei der Neutralität ist auch die SPÖ-Team heilige Kuh. Ja, also die würden auch niemals die Neutralität in Frage stellen. Hören wir ganz kurz stellvertretend rein beim Wiener Bürgermeister von der SPÖ, bei Michael Ludwig.
Und von daher ist unsere Neutralität kombiniert mit einer offensiven Außenpolitik eine Möglichkeit, nicht nur für unseren Bereich, sondern weit darüber hinaus international Frieden zu sichern, Frieden zu schaffen.
Genau, also auch die SPÖ trommelt, auch unter dem neuen Vorsitzenden Andreas Babler, die Neutralität schützt uns, obwohl sehr viele Expertinnen und Experten von uns in Sachen Sicherheitspolitik sagen, es sind in der Geschichte schon viele neutrale Länder überfallen worden. Aber das ist ja der Tenor in Österreich, Stichwort eben heilige Kuh. Auch die SPÖ ist durchaus dafür, dem Bundesheer mehr Budget zu geben, weil ja in der Verfassung steht, dass wir selber wehrhaft sein müssen. Und wir wissen alle, das ist im Augenblick nicht der Fall. Das Bundesheer allein schützt uns nicht. Auch beim Projekt Sky Shield, also dass wir gemeinsam mit anderen europäischen Staaten unseren Luftraum schützen, auch dafür ist die SPÖ. Also man möchte auf den ersten Blick meinen, Gmate Wiesen, das Thema Verteidigungspolitik bei den Koalitionsverhandlungen. Ganz so einfach ist es aber leider Gottes nicht, weil die SPÖ sich ja im Wahlkampf vor allem gern so hingestellt hat, so die anderen meinen das nicht ernst mit der Neutralität, auf die könnt ihr euch nicht verlassen. Zum Beispiel wollten ÖVP und Grüne enger mit der NATO, mit dem Militärbündnis, mit dem Verteidigungsbündnis NATO zusammenarbeiten. Die sagen mit dem Argument, es ist so viel gefährlicher geworden in Europa, Stichwort Ukraine-Krieg. Wir wollen einen engeren Austausch, wir wollen mehr an NATO-Übungen teilnehmen. Und da ist Andreas Babler, der SPÖ-Chef, ausgeritten und hat gesagt, das wäre ein NATO-Beitritt durch die Hintertür. Und er und die SPÖ, die seien wirklich die einzigen, die wirklich die österreichische Neutralität verteidigen würden. Also das würde es, diese engere Kooperation mit der NATO, würde es mit der SPÖ nicht geben. Ich wage aber zu bezweifeln, dass er auf dem Standpunkt so hart beharren wird in Koalitionsverhandlungen.
Wo man sich auch nicht ganz so einig ist, beziehungsweise wo die ÖVP jetzt auch viele Verknüpfungen immer herstellt beim Thema Sicherheit, ist zum Thema Migration. Wie sieht da denn die ÖVP die Sicherheitslösung für dieses in ihren Augen Problem?
Die ÖVP möchte beim Thema Migration eine härtere Linie fahren. Also sie sind dafür, dass Asylverfahren verschärft werden. Und auch beim Familiennachzug sind sie um einiges strenger in ihrem Programm als die SPÖ. Das Sicherheitskonzept der ÖVP ist aber, wie vorher schon angesprochen, sehr vielseitig. Vielleicht können wir da ganz kurz reinhören.
Es braucht eine zeitgemäße, gute, qualitätvolle Ausrüstung sowohl des österreichischen Bundesheeres als auch der Polizei.
Novelle des Landesverteidigungsfinanzierungsgesetzes.
Die sogenannte Überwachung der sogenannten Messenger-Dienste. Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre. Die Bekämpfung von Asylmissbrauch und der Kampf gegen die Schlepperkriminalität.
Also da ist jetzt einiges vorgekommen, auch das Thema Migration und auch das Thema Messenger-Überwachung. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiges bei der ÖVP in ihrem Sicherheitskonzept. So wichtig, dass sie es sogar zur Koalitionsbedingung gemacht haben.
Ist das etwas, was die SPÖ gelten lassen wird? Oder ist das etwas, wo die SPÖ sagen wird, mit uns sicher nicht?
Bis jetzt sagt Andreas Babler, als Vertreter der SPÖ mit uns sicher nicht. Warum? Worum geht es bei dieser Messenger-Überwachung? Da möchte man die Ermittler in Österreich dazu ermächtigen, auf Tablets, auf iPhones so eine Art Späh-Software zu installieren, damit die auch in verschlüsselten Nachrichten mitlesen können. Also wenn man zum Beispiel WhatsApps hin und her schickt, dann sind die ja, das steht ja sogar immer dort, Ende zu Ende verschlüsselt. Und da sagen die Ermittler, das ist ja ein Wahnsinn, wir sind auf dem Auge blind, da können sich mutmaßliche oder zukünftige Terroristen austauschen, wie sie wollen, das wollen wir nicht mehr. Da würde Andy Barbleitz Folgendes sagen, verstehe ich dieses Argument, aber wir dürfen unseren Ermittlern und Nachrichtendiensten gar nicht mehr technische Möglichkeiten an die Hand geben. Und als Begründung nennt er dafür immer diesen Fall Egisto Ott, wo wir ja mit Schrecken feststellen mussten in Österreich, dass es jahrelang in einem der größten Nachrichtendienste offenbar einen mutmaßlichen Spion für Russland gab, eben jenen Egisto Ott, dass gegen den ermittelt wurde sogar schon seit 2017 und der trotzdem unbehelligt im Nachrichtendienst aus und eingegangen ist. Die SPÖ würde an dieser Stelle also sagen, solange bei uns die Nachrichtendienste so beieinander sind, dürfen wir ihnen nicht noch mehr Möglichkeiten an die Hand geben. Die SPÖ möchte stattdessen so eine Art Extremismus-Terrorismus-Abwehrzentrum etablieren, wo einfach alle, die irgendwas zu tun haben mit Sicherheit in Österreich, gemeinsam koordinieren. Also so eine eigene Plattform, wo dann nicht nur Polizei und Co. und Staatsanwaltschaft mitreden, sondern zum Beispiel auch Jugendämter, um früher zu erkennen, wenn Teenager sich radikalisieren zum Beispiel.
Also Neutralität, ja. Und mehr Sicherheit, ja. Messenger-Dienst, genau, die eine Seite, nein,
und
die andere, ja, ganz genau.
Aber wir spannende
Koalitionsverhandlungen und man rechnet ja auch damit, dass wir dann tatsächlich erst im nächsten Jahr auch eine Regierung haben werden.
Könnten wir so werden, ja.
Wir wechseln das Thema und kommen, oder wirklich alles
unter. Ohne, dass wir das Studio ruinieren.
Wir wechseln das Thema und kommen zu einem Milchstreit, der gerade völlig eskaliert.
Eine Molkerei kann sich bei Preisverhandlungen mit einer großen Supermarktkette nicht einigen und ruft deshalb einen Lieferstopp für ihre Milchprodukte aus.
Erreichen möchte man damit faire, gerechte Entlohnung für die Landwirte, für die Familien der Bauern.
Die einen sagen, wir haben eine freie Marktwirtschaft in Österreich, die Nachfrage bestimmt da den Preis.
Die anderen sind der Meinung, die Bauern würden überbleiben. Alina, warum sagen denn die Landwirte in Österreich, dass die Bedingungen, was die Milchproduktion betrifft, nicht fair sind? Warum wird da mehr Geld gefordert auch?
Also worum geht es bei diesem Streit? Es geht ganz konkret um die Milchgenossenschaft in Niederösterreich. Die wiederum liefern ihre Milch an einen großen Molkereibetrieb und der wiederum liefert an eine große Supermarktkette in Österreich. Da sollten jetzt die Preise angehoben werden. Die Supermarktkette wollte das aber nicht und deswegen kam es eben zu diesem Lieferstopp. Jetzt sagt die eine Seite, nämlich die Molkereien und auch die Bauern, dass sie diese Kosten, die verursacht werden, also zum Beispiel die Verpackungen, die teurer werden, die Arbeitskräfte, die auch teurer werden, in der Landwirtschaft mittragen müssen. Sie sagen, ja, es stimmt, der Milchpreis, der ja zuletzt um fast 30% gestiegen ist, ist jetzt wieder leicht zurückgegangen, aber es zeichnet sich ab, dass er in der EU wieder steigen wird. Und warum werden die Bauern hier nicht entlastet? Und da hat auch heute der Herr Leopold Gruber-Doberer, das ist der Geschäftsführer von dieser Milchgenossenschaft in Niederösterreich, ein Statement gegeben, das können wir uns kurz anhören.
Aber ernste Situationen erfordern ernste Maßnahmen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, alle anderen Handelsketten sind mit der gleichen Situation konfrontiert gewesen. Dort kann die Einigung erzielt werden. Wir als Milchbauernvertreter, wir haben 2200 Milchbauern in unserer Verantwortung und wir nehmen die Verantwortung sehr ernst. Da geht es um Familienbetriebe.
Also es geht hier um die Bauern, die wirklich mit diesem Anstieg der Preise bei sich zu kämpfen haben, dass es den Bauern in Österreich, obwohl sie natürlich auch viel EU-Förderungen bekommen, wenn das sogar oben ist am Berg, dann bis zu 70% ihrer Einnahmen. Aber trotzdem, wir wissen alle in Österreich, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Wir haben uns da auch bei den Bauern in Österreich umgehört. Schauen wir, was die sagen.
Irgendwann ist man mal am Ende. Es geht nicht. Man kann nicht ständig irgendwo Abzüge machen. Und ich glaube, dass das auch für viele Betriebe, wenn sich das nicht bessert, zu großen Problemen führen kann.
De facto hat sich für uns ja die schwierige, die angespannte Situation als Milchbauer nicht verändert.
Die Bauern sagen also, es geht so nicht mehr, wir brauchen da einfach auch mehr Unterstützung und wir müssen uns einigen. Wie argumentiert denn jetzt aber die Seite des Supermarktes?
Die interessante Sache ist, dass die Bestandsaufnahme komplett unterschiedlich ist. Also die Bauern sagen, der Rohstoff für Produkte zum Beispiel wie Milch, also wie Käse oder Joghurt, der ist einfach teurer geworden, nämlich die Milch an sich. Und die Supermarktkette, die sich weigert, diese Preissteigerungen mitzugehen, die argumentiert Folgendes. Preise für Futtermittel wie beispielsweise für Mais, also die Dinge, die man an den Tieren füttert, für Zucker, für Energie, für die diverse Rohstoffe wie Verpackungsmaterial sind zuletzt gesunken. Eine generelle Preiserhöhung des betreffenden Sortiments sei deshalb nicht nachvollziehbar und auch nicht zu akzeptieren. Also die sagen das Gegenteil, die sagen, die Lage ist nicht mehr so angespannt, die Energiepreise sind nicht mehr so drastisch, die Futtermittelpreise sind nicht mehr so drastisch. Und dieser Herr Gruber-Doberer, den wir gerade im Zuspieler bei Alina gesehen haben, der habe wortwörtlich gegenüber der Sprecherin der Supermarktkette argumentiert, es geht gar nicht nur um Kostendeckung bei dieser Preiserhöhung, sondern um Gewinnmaximierung. Also die Supermarktkette sagt, die wollen sich bereichern. Und die Supermarktkette stellt sich natürlich auch hin als Beschützerin der Konsumentinnen und Konsumenten und sagt, das können wir schon allein deshalb nicht mitgehen, weil für sehr viele der Menschen, die bei uns einkaufen, diese Preiserhöhungen nicht zumutbar wären.
Die andere Seite wiederum, nämlich der Bauernbund, der sich dazu auch eingeschaltet hat, der stellt sich jetzt natürlich auf die Seite der Bauern und der sagt, was zusätzlich belastet, nämlich die Molkereien, also diesen Zwischenlieferanten, ist ein jüngster KV-Abschluss. Da wurden nämlich 20% höhere Lohnkosten vereinbart und auch die müssen mitgetragen werden. Und der Bauernbund geht jetzt sogar so weit, dass er sagt, er glaubt das nicht oder er findet das unrechtmäßig, was diese große Supermarktkette sagt. Die Produkte sind ja auch in allen anderen großen Supermärkten noch zu erwerben um diesen vereinbarten Preis. Und die haben jetzt sogar rechtliche Schritte eingeleitet, um zu sehen, ob das überhaupt rechtens ist.
Wird man auf jeden Fall sehen.
Heißt auf jeden Fall, ja. Auch hier verhärtete Front hat man ein bisschen das Gefühl und auch aus diesem Statement kommt heraus, dass sie sagen, dass dieser Vertreter der Landwirte in Wirklichkeit gar nicht der Ansprechpartner sei oder gar nicht wirklich die Macht habe zu verhandeln. Also es
ja, also
ist ein bisschen eine Schlappschlacht, hat man das Gefühl.
Natürlich, also selbst auf der Ebene der Gesprächsbereitschaft versuchen sich die beiden Seiten hier rauszuziehen. Und eben, wie du sagst, die Supermarktkette sagt, das muss sich ja mal der melden, der wirklich zuständig ist.
Ja. Also. Fakt ist aber dennoch, dass jetzt wahrscheinlich trotzdem der Konsument darunter leidet, wenn der dieses Produkt gerne erwerben möchte und dann eben in diesem Supermarkt um die Ecke, wo er sonst normal halt immer hingeht, dieses Produkt dann nicht mehr bekommt und dann eben die Extrameile gehen muss oder woanders hingehen muss, damit er es bekommt.
Da könnte man sagen, Supermarktdichte in Österreich.
Ist gar nicht so schlecht.
Macht doch dieses Problem nicht so tragisch.
Absolut. Aber es kommt natürlich auch davon, wenn man körperlich benannt ist.
Das stimmt, ja.
Auf jeden Fall Milch verschüttet in dieser Karte schon.
Das hast du ja sehr schön begleitet. Wir sagen jedenfalls vielen Dank, Aline. Wir sagen vielen Dank, Manu, für euer Kommen und fürs Aufzeigen dieser verschiedensten Seiten zu den aktuellsten Themen des Tages.
Bei uns geht's gleich weiter. Hier bei uns im Studio dann zu Gast Andrea Kodolski, ehemalige ÖVP-Politikerin und Sibylle Hamann, Ex-Grünen-Politikerin natürlich. Mit Ihnen sprechen wir über die Regierungsbildung und welche Themen da dringend angegangen werden müssen.
Ja, das sind doch so einige, aber nicht nur bei uns bleibt es spannend. Auch unser Kollege Werner Seeger, der begrüßt heute in seiner Sendung diskussionsfreudige Gäste, um es mal so auszudrücken.
Seit der Nationalratswahl ist jetzt auch schon wieder ein Monat vergangen. Was ist seither passiert? ÖVP und SPÖ haben mal atmosphärisch miteinander gesprochen. Die Sondierungen sind jetzt aber unterbrochen. Herbstferien. Der Kanzler nimmt sich ein paar Tage Auszeit. Dann sprechen wir über Walter Rosenkranz. Der frisch gewählte Nationalratspräsident trifft noch in dieser Woche den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, was Walter Rosenkranz Kritik eingebracht hat. Und ja, dann sprechen wir noch über das Wahlkampffinale von Donald Trump in seiner Heimatstadt in New York. Morgen in einer Woche, da wählen die USA bereits. All das besprechen wir mit Kurierjournalistin Johanna Hager, mit Medienmanager Andreas Ruth und mit FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer.
Ja, und wir begrüßen jetzt hier im Studio Andrea Kodolski, ehemalige Ministerin der ÖVP. Herzlich willkommen.
Danke.
Und wir begrüßen Sibylle Hamann bis vor kurzem für die Grünen im Nationalrat. Herzlich Hallo. Willkommen. Auch an Sie. Ja, und bevor wir vielleicht mit tagespolitischen starten, beziehungsweise hätte uns dann noch Ihre Meinung interessiert, weil es reden ja gerade alle über die Koalitionsverhandlungen in Österreich.
Da kommen wir heute nicht vorbei.
Und da wird in letzter Zeit sehr viel darüber diskutiert, war diese Entscheidung richtig von Alexander Van der Bellen vom Bundespräsidenten den Regierungsbildungsauftrag nicht an den Wahlsieger, an Herbert Kickl, zu geben, sondern eben an die ÖVP. Frau Kodolski, fangen wir vielleicht mit Ihnen an. Was sagen Sie dazu?
Also ich habe meine Meinung geändert. Ich war ursprünglich absolut der Meinung, dass es richtig war von Van der Bellen, das zu tun, so wie er es letztlich getan hat. Glaube aber jetzt auch aus taktischen Gründen, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, den Auftrag an Kickl zu geben, wissend, dass er nichts zusammenbringt und dann sozusagen auch seinen Fans klarzumachen, er ist jetzt nicht der Arme, der übergangen worden ist, unabhängig, ob das jetzt eine Verfassungssache ist oder eine Sache, die halt so gehandhabt wird. Und er schafft es halt nicht. Also das Bild wäre wahrscheinlich ein besseres gewesen, auch wenn es vielleicht noch 2 Wochen Zeit gekostet hätte, wenn sozusagen gezeigt worden wäre, er schafft es nicht. Und der Bundespräsident muss jetzt aus diesem Grund heraus den Auftrag an den Nächsten geben. So sind natürlich die Kickl-Anhänger ein bisschen in dieser Richtung, dass sie der Meinung sind, er ist übergangen worden. Also, und da kann natürlich noch einmal mehr, wir wissen ja nicht, ob es wirklich zu einer Regierungsbildung kommt. Und wenn es dann zu Neuwahlen kommt, dann sind dort noch mehr Stimmen zu erwarten.
Also dass die FPÖ auch nicht gleich in diese Opferrolle schlüpfen hätte können,
ja.
Wie sehen das die Grünen, beziehungsweise wie sehen Sie das?
Gut, ich bin jetzt noch Privatperson und ja nicht mehr Grüne als Vertreterin hier, was es sehr schön macht, weil ich natürlich jetzt viel unabhängiger, viel freier reden kann. Ich finde trotzdem, also der Bundespräsident hat das ganz toll gemacht. Ich finde, er hat es redlich versucht. Er hat allen Beteiligten noch einmal die Chance gegeben, sich zu erklären, ihre Meinung zu ändern. Also er hat nicht den Wahlkampf jetzt so genommen, dass der in Stein gemeißelt ist und niemand kann mehr runtersteigen von seiner Position. Er hat allen noch einmal die Chance gegeben, miteinander zu reden. Er hat, was ich sehr toll fand, sehr gut erklärt, was er macht und warum. Ja, auch in einfachen Worten. Also ich finde, wir hätten natürlich noch eine Ehrenrunde drehen können jetzt ein paar Wochen lang, aber das Land braucht eine Regierung.
Ist das vielleicht eine Steilvorlage für Herbert Kickl jetzt zu sagen, okay, wir sind das Opfer, wir werden nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen, der Wählerwille wird ignoriert.
Er hat ja allen Beteiligten die Chance gegeben, nochmal miteinander zu reden und zueinander zu finden. Es ist offenbar auch Herbert Kickl nicht gelungen, das auszuräumen. Er hat ja eine verbrannte Erde hinterlassen. Ich meine, wenn man mit allen schimpft, alle demütigt, über alle herzieht, sich danach wundern, dass keiner mit einem regieren will, finde ich jetzt auch ein bisschen sehr wehleidig.
Ein anderes Thema, das momentan auch in aller Munde ist, beziehungsweise über das auch viel gesprochen wird, ist, dass der erste Nationalratspräsident von der FPÖ, Walter Rosenkranz, jetzt als ersten Gast im Parlament den ungarischen Machthaber Viktor Orban eingeladen hat, beziehungsweise zu Gast hat. Wie bewerten Sie das?
Also da muss ich sagen, ist jetzt genau die gegenseitige Geschichte. Auch da finde ich, Rosenkranz zu nehmen, ist eine Provokation ersten Ranges. Damit beginnt es einmal, weil alles das, was er jetzt machen wird, ist vorhersehbar gewesen. Also Entschuldigung bitte, es kann niemand sagen, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gesagt, ja, die stärkste Fraktion soll den Parlamentspräsidenten stellen, aber die FPÖ hat auch 2, 3 interessante Frauen, Barbara Kolm und andere, die man da sehr viel weniger rechtsauslegend als schlagender, der Rosenkranz ist, und provokant zu nehmen. Mit Rosenkranz war zu erwarten, dass sowas passiert. Und ich finde, das ist mehr als eine Provokation, sondern das ist etwas, worauf wir uns jetzt einstellen müssen, dass der zweite Mann im Staat hier offensichtlich tut, was er will. Und zwar in eine ganz klar rechte Linie. Und ich meine, ich war mit einem Schlagenden verheiratet. Ich weiß, wie es dazu geht. Und ich kenne die Interna sehr, sehr gut.
Obwohl ja die ÖVP auch gesagt hat, Sie sprechen sich für Walter Rosenkranz aus.
Bin ja Gott sei Dank nicht mehr für die ÖVP. Ich bin ausgetreten und als Privatperson hier. Und ich finde das nicht richtig, dass die ÖVP das gesagt hat.
Jetzt sagen Sie, Walter Rosenkranz tut, was er will. Frau Hamann, gleichzeitig gibt es offenbar eine etwas kompliziertere Gemengelage, um es mal so auszudrücken. Und zwar die, dass Viktor Orban sowieso nach Wien gekommen wäre und von sich aus quasi gesagt hat, ich würde gern diesen ersten freiheitlichen Nationalratspräsidenten kennenlernen. Ist es da nicht auch ein Gebot der Höflichkeit zu sagen, dass selbstverständlich darf ein ungarischer, also unser Nachbarn immerhin, der ungarische Premierminister, da auch gerne ins Hohe Haus zu Besuch kommen und wir sagen uns kurz Hallo und gehen auf einen
Kaffee? Also die Details dieses speziellen Besuchs braucht man hier nicht diskutieren, wer wen eingeladen hat. Ich bin absolut nicht überrascht von dem, was hier passiert ist. Man kann der FPÖ, finde ich, keine Sekunde über den Weg trauen. Es geht hier um ein ganz, ganz entscheidend wichtiges Amt. Und das Interessante an diesem Amt ist, es ist nur durch Usancen geregelt. Ganz vieles. Also die große Macht des Parlamentspräsidenten wird nur eingeschränkt durch eine mehr oder weniger Übereinkunft, die davon lebt, dass sich alle dran halten. Und ich glaube, genau das kann man sich von der FPÖ nicht erwarten. Kickl hat immer wieder gezeigt, dass er Grenzen ausreizt, bis aufs Letzte geht. Rosenkranz hat sich selber bezeichnet als einen Parteisoldaten. Also wenn es Kickl zu Pass kommt, dass er sich denkt, jetzt möchte er mal ausreizen, was alles geht und was alles möglich ist, wenn man die Möglichkeit dieses Amts ausnützt, dann beginne ich mich wirklich zu fürchten. Und mit gutem Grund, und ich finde völlig zu Recht, haben wir Grünen da ganz massiv dagegen agitiert, leider vergeblich die anderen Parteien auch davon zu überzeugen, dass das eine ganz schlechte Idee ist, ihn zu präsentieren.
Also Sie gehen auch beide davon aus, dass da noch mehr Provokationen in den kommenden Wochen und Monaten
wenn
folgen werden.
Wenn es Kickl politisch nützt, ja. Er wird das machen, was ihm politisch nützt. Wenn es ihm gerade nützt, er möchte in die Regierung, dann wird er irgendwie sanft reden. Wenn es ihm nützt, zu provozieren, wird er das tun.
Wenn wir uns möglicherweise noch wundern, was alles möglich ist. Wir kommen damit zu den Koalitionsverhandlungen und da ist es ja nicht ganz so einfach momentan. ÖVP und SPÖ verbindet einiges, trennt vieles, kann man sagen. Ja, Frau Kodolski, vielleicht die Frage an Sie. Wird das eine Koalitionsverhandlung, wo Sie auch glauben, dass das leichter geht mit der SPÖ als zum Beispiel mit den Grünen? Gibt es auch Erleichterungen? Sie haben ja sicher viel Kontakt noch mit Menschen in der ÖVP. Gibt es auch so ein bisschen diesen Tenor, dass man sagt, da haben wir zumindest nicht bei den Grünen an der Backe, die da doch immer ein bisschen lästig waren und keine Ahnung was?
Also ich bin ja bekannterweise immer eine Großkoalitionärin gewesen, aber natürlich bin ich ausgegangen von großen Koalitionen und zwei starken Fraktionen, die den Mittelstand oder die große Mitte Österreichs vertreten haben. Und ich muss auch sagen, damals waren andere Menschen, sowohl in der ÖVP als auch in der SPÖ, Menschen, die deutlich mehr politisches Gespür, mehr Handschlagqualitäten und mehr visionäres Denken gehabt haben. Aber ich denke, die Problematik wird sein, dass gerade mit dem Herrn Babler jemand da ist, der eine ganz neue Richtung in der SPÖ einschlägt, also diese eher in den mittleren Bereich gerückte SPÖ der letzten 20 Jahre versucht er ja gerade aufzubrechen mit doch zum Teil sehr Themen. Also ich gehe jetzt nicht in die Schiene, dass er den Marxismus predigt, aber er geht natürlich in eine Umverteilungsschiene, er geht sehr stark in eine sozialistische Schiene, um das zu sagen, oder früher sozialistische Schiene. Und da deckt sich in dem Programm relativ wenig. Das heißt, sie werden hart kämpfen müssen. Das war ja immer das, was ich gesagt habe oder befürchtet habe, dass sie viel mehr Ähnlichkeiten mit der FPÖ haben und dass dort eigentlich die Deckungsgleichheit eine viel höhere ist und daher natürlich auch Koalitionsverhandlungen schneller sind. Da werden sie mühsam werden, weil einer von den Zweien, egal ob jetzt Babler oder Nehammer, wird in irgendeiner Weise zu den verschiedenen Themen eine Totalumkehr machen. Ich sage nur 32-Stunden-Woche, was ganz im Gegensatz zur ÖVP steht. Vermögenssteuer, ganz im Gegensatz zur ÖVP. Also da gibt es einige sehr harte Brocken, die vor allem ja auch Brocken sind, die zum Teil zur Finanzierung beitragen. Von Themen, die auch wiederum Babler, die Kindermilliarde, die Wissenschaftsmilliarde, die Gesundheitsmilliarde, die Patientenmilliarde, also er hat ja da sehr, sehr viele Milliarden in der Luft, die kaum gegenfinanziert sind, wenn also dann die Gegenfinanzierung, wie er sich's vorstellt, durch eine Vermögenssteuer zum Beispiel, die bei Weitem nicht deckt, aber zumindest einen Teil ist, wegfällt durch die ÖVP-Forderung, dann wird das schwierig. Also das heißt, ich sehe hier wirklich eine lange, schwierige Verhandlung, außer es ist schon ausgebackelt und außer Babler, wie man ja ein bisschen so aus dem Off hört, hängt ein bisschen an den Zügeln des Wiener SPÖ-Chefs und lässt sich da in eine Richtung bringen, wo er sagt, okay, damit ich in der Regierung bin und damit die SPÖ wieder mitregieren kann, mache ich das. Aber jetzt, es wird schwierig.
Jetzt hat aber ÖVP und SPÖ nur wirklich eine hauchdünne Mehrheit im Nationalrat. Das ist eigentlich klar, man braucht auf jeden Fall hier einen dritten Koalitionspartner. Und wir erinnern uns alle noch zurück, als Leonora Gehwessler für das Renaturierungsgesetz gestimmt hat auf EU-Ebene. Das hat das Verhältnis zwischen der ÖVP und den Grünen schon massiv erschüttert. Also glauben Sie, dass die Grünen dieses Mal in die Opposition gehen werden oder sehen Sie da noch irgendeine Chance, dass es eventuell doch noch zu einer Koalition kommt und sich die ÖVP nicht für die Neos entscheidet?
Also für die Grünen ist immer wesentlich, können wir etwas verändern? Sind wir in einer Position, wo wir tatsächlich was machen können? Was mich gerade ein bisschen skeptisch macht an den ersten Meldungen, die ich so höre aus den Sondierungsgesprächen, SPÖ und ÖVP setzen sich mal zusammen und dann machen sie sich alle möglichen Sachen aus und dann will man einen anderen Partner dazu holen. Da denke ich mir jetzt schon ein bisschen, also wenn das Setting so ist, dass sich die zwei Parteien jetzt was ausmachen und dann nachher sucht man eine dritte Partei, wo man dann sagt, okay, und jetzt bitte beschaffst du mir noch die sichere Mehrheit im Nationalrat, so wird das nicht gehen. Also nicht mit uns und so, wie ich jetzt die NEOS kenne, ganz sicher auch nicht. Die NEOS sind auch angetreten mit einem großen Reformvorhaben, genauso wie wir. Wenn es das nicht gibt, wieso sollten sie sich an sowas beteiligen?
Super, das heißt, es wird Koalitionsverhandlungen geben, die zum Scheitern verurteilt sind?
Nein, überhaupt nicht. Nein, die große Chance und auch die einzige wirkliche Legitimation einer Koalition zwischen den beiden großen Parteien besteht darin, wirklich die großen Fragen anzugehen, wo es vor allem auch geht um das Zusammenspiel von Bund und Ländern zum Beispiel. Das war ja für uns schwierig. Ja? Also in einer Koalition, wo die ÖVP vertreten ist, aber nicht die SPÖ, eine Neuverteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern machen zu müssen mit drei SPÖ-Landeshauptleuten, ist schwierig. Diese Chance würde bestehen in einer großen Koalition, aber die muss wirklich mutig sein und eine große Reformagenda hinlegen.
Ist diese festgefahrene Situation gerade möglicherweise auch eine Möglichkeit, dass alle Parteien wieder ein bisschen mehr Richtung Mitte rücken? Denn Sie haben gerade gesagt, die SPÖ ist ein bisschen nach links gerückt, zuletzt unter Andreas Babler. Die ÖVP ist in den letzten 20 Jahren durchaus nach rechts gerückt. Auch das muss man an dieser Stelle dazu sagen. Deswegen also ist das möglicherweise vielleicht eine Möglichkeit, dass wir treffen uns in der Mitte.
Beim in die Mitte rücken haben wir der ÖVP schon auch geholfen in diesen letzten Jahren. Also, dass eine ökologische Steuerreform möglich war, dass die Valorisierung der Sozialleistungen möglich war, dass doch eine ganze Reihe auch von Umbaureformen möglich waren, die an sich fortschrittlich sind, da haben wir schon noch ein bisschen was beigetragen und haben die ÖVP zurück in die Mitte geholt, wo sie jetzt hoffentlich auch bleibt.
Mhm. Frau Hamann, Frau Gdolski, wir sprechen gleich weiter. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir nämlich wieder zurück hier bei uns auf Puls 24 mit Beide Seiten live.
So, dann sind wir wieder herzlich willkommen zurück hier bei Beide Seiten live. Nach wie vor hier bei uns im Studio Andrea Gdolski, ehemalige Gesundheitsministerin der ÖVP, und Sibylle Hamann, bis vor kurzem Nationalratsabgeordnete der Grünen. Bevor wir zu den weiteren Themen gehen, noch einmal ganz kurz zu diesen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ. Und da haben wir gerade in der Werbepause schon ein bisschen gequatscht drüber und geplaudert. Frau Gdolski, ich fand es ganz interessant, was Sie da gesagt haben. Sie haben gesagt, dass das natürlich auch so ein bisschen, und Sie haben das ja auch bestätigt, eine Taktik ist. Da setzt man sich jetzt zu zweit zusammen, ÖVP und SPÖ, nimmt die dritte Partei, die man braucht, um eine stabile Mehrheit zu haben im Parlament, nicht dazu, frei nach dem Motto, wir machen uns das jetzt aus, dann gehen wir zu den NEOS oder zu den Grünen und sagen denen, pass auf, so haben wir uns das ausgemacht, friss oder stirb, das bleibt für euch über. Ist das tragfähig? Kann das funktionieren? Und die Frage dazu auch, würden sich da viele in der ÖVP eher dann die NEOS wünschen als die Grünen, wenn man es mit denen vielleicht besser machen kann?
Also prinzipiell glaube ich, dass die NEOS natürlich der ÖVP näher stehen als die Grünen, weil sie mit den Grünen einfach jetzt natürlich gesehen haben, dass die Grünen sich ja erstaunlich gut und lange gegen die ÖVP in verschiedenen Dingen durchgesetzt hat. Man hat das dann zum Teil natürlich als Streit gewertet, wie ich ja sag mal so, überhaupt ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Thematik Streit, weil wenn wir heute Koalitionen haben, Koalitionen zwischen unterschiedlich ideologischen Parteien, und das muss fast so sein, dann gibt's Diskussionen, weil das sind ja eben unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen, und ich persönlich halte das nicht für Streit, sondern Diskussion. Aber sie haben natürlich mehr Widerstand gehabt, wobei ich das gar nicht wirklich glaube, weil Beate Meindl-Reisinger doch einiges im Wahlkampf angekündigt hat, was sie als Programm hinstellt, dass der ÖVP sicher auch nicht ganz gut schmeckt, weil wenn ich schaue, die ganzen Förderungen einmal offen zu legen, das wird also vor allem im ländlichen Raum sicher einiges an Wirbel erzeugen, und wir wissen, dass natürlich gerade die ÖVP der Hüter ihrer Länder ist und den Föderalismus als goldenes Kalb hochhält, und daher wird es da auch natürlich zum Rumpeln anfangen. Aber, um auf die erste Frage zurückzukommen, ich halte es nicht nur für unfair, sondern ich halte es für fast aussichtslos, dass sowohl die Grünen als auch die NEOS in irgendeiner Weise zustimmen, dass sie einfach nur Stimmenbeschaffer sind. Also daher, wenn Nehammer und Babler vernünftig sind, dann entscheiden sie sich jetzt für jemanden, nachdem sie vorher Sondierungsgespräche haben, und nehmen diese eine Partei, die sie als dritte Partei mitnehmen wollen müssen, gleich in die Verhandlungen mit hinein. Das hielt ich für den einzig gangbaren Weg.
Wie schätzen Sie da? Ja, oder bitte.
Einen Satz noch vielleicht dazu ergänzend. Durch die Regierungsbeteiligung der letzten 5 Jahre haben wir natürlich jetzt auch mehr Einblick in die Strukturen und was da wirklich abgeht in den Ministerien.
Das ist und natürlich da muss man Informationsvorsprung zurückstecken als Grüne.
Ich meine damit, dass in Verhandlungen ist man natürlich damit ein bisschen unangenehmer, weil man natürlich schon weiß, was da die letzten 5 Jahre passiert ist, was alles vorbereitet wurde, was auch die ÖVP die ganze Zeit schon in der Schublade hat. Wenn man da als neuer Partner reinkommt, wie die Neos, ist es natürlich einfacher. Wir haben das ja auch in Wien gesehen, da war halt für die SPÖ in Wien ist dann auch am Ende einfacher, wen neuen reinzuholen, nämlich die Neos, die da noch nicht verankert waren und noch nicht so viel wussten und auch noch nicht so viel Widerstand leisten konnten.
Mhm. Frau Hamann, lassen Sie uns doch bitte teilhaben. Was hat die ÖVP in ihren Schubladen, was wir nicht wissen?
Das kann ich Ihnen jetzt natürlich auch nicht erzählen, ganz offen, aber es werden natürlich in Ministerien über viele Jahre hinweg Projekte vorbereitet. Ja? Die reichen oft schon vielleicht Jahrzehnte zurück und in Verhandlungen ist dann der Moment, wo die dann ausgepackt werden. Wenn man in der Regierungsarbeit den anderen näher kennenlernt, weiß man schon ungefähr, was die Prioritäten so sind. Und wenn man das nicht weiß, dann wird man davon halt überrascht und muss sich ganz ad hoc erst eine Meinung bilden, was natürlich in Verhandlungen ein Nachteil ist.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, den Grünen geht es darum, dass sie mitgestalten können. Und das wird auch quasi der wesentliche Faktor sein, dass die Grünen sagen, okay, wenn wir etwas bewegen können, dann machen wir da mit. Die Frage an Sie, wie schätzen Sie das ein, wenn jetzt ÖVP und SPÖ sich sozusagen die Regierung einmal auspacken, salopp formuliert, und dann die Grünen dazu holen, wird das eine Option sein, dass Sie sagen, okay, wisst ihr was, ihr kriegt zum Beispiel, weiß nicht, den Gesundheitsminister oder was auch immer, liebe Grüne, und dann habt ihr da Gestaltungsspielraum?
Naja, also gerade was Ökologie und Klimapolitik betrifft, finden sich ja bei der ÖVP und der SPÖ zwei Parteien, die ja eher auf der Seite der Betonierer und der Bewahrer unterwegs sind. Also, dass wir da den großen Wurf von denen serviert kriegen, was sie sich alles ökologisch noch so ausdenken, glaube ich eher nicht. Man muss eher im Moment damit rechnen. Ich habe jetzt gestern schon in den Zeitungen gelesen, Klimaticket wird teurer, jetzt wird schon geredet davon, die ganzen Förderungen für den Gasausstieg wieder zurückzufahren, für die Energiewende etc. Also, ich glaube, da stehen eher die Zeichen auf Autobahn und Betonieren.
Ja, wir sind jedenfalls sehr gespannt. Ein riesengroßes Thema, wie dann tatsächlich die Koalition aussehen wird. Und wir müssen einfach abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Und vielleicht haben wir dann zumindest Anfang des neuen Jahres tatsächlich eine neue Regierung und eine Koalition gefunden. Ich würde ganz gerne natürlich, weil es auf der Hand liegt, wenn wir Sie beide bei uns im Studio haben, auch die Themen Gesundheit und die Themen Bildung besprechen. Und das sind zwei große Themenblöcke, wo es definitiv sehr, sehr viel zu tun gibt. Wir wissen, wir haben nach wie vor auch einen Ärztemangel, vor allem auch am Land. Wir haben viel zu wenige Lehrer und Lehrerinnen und das eigentlich österreichweit. Ist das nicht ein Riesenbrocken, den die nächste Regierung jetzt unbedingt angehen muss? Und wie weit liegt man da eigentlich voneinander entfernt? Ist auch ÖVP und SPÖ?
Also ich bin der Meinung, dass allein schon im Wahlkampf das Thema viel zu wenig gespielt worden ist, nämlich beide Themen.
Das hat auch nicht gezogen,
ich glaube,
tatsächlich.
Es ist wirklich so, dass, und jetzt bin ich seit 40 Jahren im Gesundheitswesen in fast allen Berufen tätig gewesen. Ich überschaue damit fast ein Menschenleben in dieser Thematik. Und ich habe immer wieder hier sitzend vor 5 Jahren, vor 10 Jahren gesagt, das ist 5 vor 12. Inzwischen sage ich, es ist 12:30. Wir fahren bereits gegen die Wand. Ich arbeite in dem System als Ärztin in einem Spital. Ich sehe tagtäglich, was passiert und es passieren bereits Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, dass das
möglich ist. Würden Sie sagen, es gibt die bestmögliche gesundheitliche Betreuung in Österreich nach wie vor noch für jeden?
Nein, so ist es nicht.
Also Zweiklassenmedizin.
Es ist eine Mehrklassenmedizin. Mhm. Es hängt ein bisschen davon ab, es reicht inzwischen längst nicht mehr, dass du eine Zusatzversicherung oder Geld hast, sondern du musst wen kennen. Dann ist die Frage, wen kennst du? Es ist ein Zusammenspiel von vielen Situationen, dass du wirklich zur idealen Diagnostik und Therapie kommst. Die ganzen Verschiebungen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, jemand kriegt eine Krebsdiagnose und die nächste Untersuchung kriegt er in 4 Monaten. Es ist wirklich eine Katastrophe, mit dieser Diagnose zu leben und zu wissen, dass ich nicht rechtzeitig und schnell genug eine Diagnostik, eine adäquate bekomme, damit ich die Therapie bekommen kann. Abgesehen davon, und das fließt bei mir immer wieder ein, ich bin auch Gesundheitsökologin und wenn wir den volkswirtschaftlichen Effekt nehmen, ist der ungeheuerlich. Und das ist das, glaube ich, was die Politikerinnen und Politiker noch nicht verstehen, dass jede Form der nicht erkannten Krankheit, jede Form des chronisch werdenden Schmerzes, jede Form von Verzögerung von Therapie
Geld kostet. Mhm. Und zwar viel, viel Geld. Und ich glaube, wenn man das sich alles anschaut, dann müssen sich ganze Gruppen von Experten hinsetzen und müssen sowohl in der Bildung, aber da weiß die Frau Hamann mehr drüber, aber in der Gesundheit, das geht nicht mit einem Fingerschnipp.
Aber genau, wenn Sie, was Sie da ansprechen, ist es nicht genau deshalb so wichtig, auch bei der Bildung anzusetzen? Natürlich. Und eben auch zu sagen, warum fangen wir nicht in der Schule an? Warum gibt es nicht das Fach Ernährung und Sport? Warum ist das nicht viel mehr wert, damit eben die Kleinsten dann später länger gesund völlig bleiben? Richtig. Warum wird denn das nicht eingeführt?
Also von einem Fach würde ich mir da jetzt nicht die Lösung erwarten. Mhm. Was den Gesundheitsbereich und den Bildungsbereich miteinander verbindet, ist tatsächlich, dass wir relativ teure Systeme haben, wo aber die Ressourcen irgendwo im System versickern, ohne dass sie das beste Ergebnis bringen. Es ist im Bildungsbereich ganz ähnlich. Wir haben im internationalen Vergleich ein relativ teures System, das nur sehr, sehr durchschnittliche Ergebnisse bringt. Mhm. Und vieles davon liegt an diesen Konfliktzonen zwischen Bundländern und Gemeinden. Wir haben zum Beispiel den ganzen Bereich der Elementarpädagogik. Wenn man sagt, man muss möglichst früh eingreifen, jede Investition möglichst früh auch im Leben, im Gesundheitsbereich genauso wie in der Bildung, trägt viel mehr Früchte, als wenn man später repariert. Das heißt, eine Bildungspolitik, die Elementarpädagogik im Kindergarten schon zur absoluten Priorität hätte, würde viel bessere Ergebnisse zeigen und wäre am Ende günstiger als eine, die erst ansetzt, dann, wenn man mit 15, 16 beginnt zu reparieren, wenn wir Jugendliche haben, die aus der Schule kommen und nicht lesen und schreiben können. Aber was haben wir in Österreich? Wir haben eine Elementarpädagogik, die in Länder- und Gemeindekompetenz ist, die immer noch als Betreuungsfrage thematisiert wird. Also wir sind der Meinung, dass das längst in Bundeskompetenz gehört. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass sich Niederösterreich und Wien jetzt gegenseitig die Pädagoginnen abspenstig machen, dass wir überall in Österreich unterschiedliche Standards haben, keine einheitlichen Regelungen, was zum Beispiel Gruppengröße, Arbeitszeiten, Dienstrecht, Bezahlung betrifft.
Das gehört auch bei Bildung und Gesundheit gleich.
An die Gastpatienten, Fremdpatienten, wo jetzt das große Thema mit Krankheit ist, nicht Wien, Niederösterreich.
Also das ist halt aus einer Hand finanziert und in einer Hand reguliert. Und wenn, ich habe es vorher kurz schon erwähnt, wenn eine große Koalition der beiden großen Parteien eine Existenzberechtigung hat, dann, dass sie diese Fragen angeht.
In Sachen Kinderbetreuung ist die ÖVP mit Bundeskanzler Sebastian Kurz jetzt nicht unbedingt auf viel Beliebtheit gestoßen in der Bevölkerung, damit das ja also auch die Kinderbetreuung outrat worden ist,
um es mal so zu formulieren. Wir haben also da massiv gedrängt auf Verbesserungen. Also die 4,5 Milliarden, die vom Bund jetzt an die Länder zusätzlich ausgeschüttet werden, das ist ein Riesenbrocken. Das gab es wegen massivem Druck von uns, aber auch von Seiten der Wirtschaft und von vielen anderen Menschen in Österreich, die da massiv angeschoben haben.
Ich habe das 2007 ja schon einmal probiert und auch gemacht und war die Erste, die das eigentlich gemacht hat, sehr zum Widerstand meiner eigenen Partei, weil Sie dürfen nicht vergessen, die Volkspartei hat da schon noch immer sehr, sehr altmodische Vorstellungen, dass die Kinder halt möglichst lang bei den Müttern sind und ich erinnere mich gut, wie ich das französische Modell École Maternelle mehr oder weniger erwähnt habe und versucht habe, vor allem die unter Zweijährigen, Dreijährigen zu betreuen.
Was total interessant ist, weil die Politikerinnen selber gar nicht in Karenz gehen können.
Richtig. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, dort müssen wir ansetzen, weil wir so schnell wie möglich die Frauen wieder in den Arbeitsprozess hineinbringen wollen, weil das auch wichtig ist und gut ist. Und weil wir eine qualifizierte, das ist halt wesentlich, gerade im Kleinstkindalter, eine qualifizierte Betreuung brauchen. Da geht es auch um die Anzahl der zu betreuenden Kinder im Vergleich zu den Betreuerinnen. Ist ähnlich wie in den Kindergärten letztendlich. Nur, wir haben damals viel Geld in die Hand genommen, um einen Vertrag zu machen mit den Ländern, einen Art Staatsvertrag zwischen dem Bund und den Ländern. Ich habe damals 2,8 Milliarden ausgeschüttet, die ich dafür ausgegeben habe, dass mehr Plätze geschaffen werden. Bin in Vorarlberg zum Beispiel nicht einmal bis zum Landeshauptmann durchgekommen als Bundesministerin.
Ganz kurzes Statement.
Ich wollte es dann übrigens zurückgenommen worden. Es hat tatsächlich wirklich in der ÖVP ein spürbares Umdenken in dieser Frage stattgefunden. Das ist zum Großteil zu verdanken auch dem Einfluss der Frauen in der ÖVP und in allen anderen Parteien außer der FPÖ und der Wirtschaft. Also diese Koalition hat tatsächlich, die Koalition aus Frauen und Wirtschaft, das Umdenken in der ÖVP vorherbeigebracht.
Wir fassen zusammen, die Koalitionsverhandlungen werden trotzdem alles andere als einfach. Bildung, Gesundheit, Sicherheit haben wir vorhin schon besprochen. Es sind einige sehr, sehr harte Bretter zu bohren. Schauen wir mal, ob es gelingt, da auch tatsächlich zu Ergebnissen zu kommen.
Wir sagen jedenfalls vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und wünschen alles Gute.
Danke.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung und verabschieden uns damit an diesem Montagabend und freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten.
So ist es, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.